Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche heute in trauter Runde mit Felice Meyer und René.
Ja, hallo, ich bin Felice.
Hi, und wir sind René.
Thema dieser Episode ist das Fernwandern. Da seid ihr ja die ExpertInnen. Was habt ihr dieses Jahr vor? Felice.
Ja, wir haben schon ganz konkret alles gebucht. Wir werden am 3. Juni in der Bretagne am Mont Saint-Michel starten und für 3 Monate den GR34, nämlich den Zöllnerpfad in der Bretagne laufen, also immer am Meer entlang bis Finisterre. Genau, sind ungefähr 2000 Kilometer bis seine Särge der. Das ist schon alles klar. Und wir freuen uns riesig. René?
Wir warten, wir hingen noch auf den 2000 Kilometern fest. Okay. so weit wird es bei uns dieses Jahr nicht. Also im Juni, da, wenn ihr in der Bretagne ankommt, dürften wir gerade irgendwo in Österreich im Karwendel, den Alpen oder ähnlichem stehen. Aber nur für einen Kurztrip, also nur so für ein paar Tage am Stück. Und dann geht es für uns erst im Spätsommer, allerdings wieder nach Schweden, nach Nordschweden, zurück auf den Kungsleden. Wahrscheinlich. Das ist noch nicht gebucht, aber das ist der Plan. Ja.
Habt ihr da auch so eine Kilometerangabe vor der Nase?
Ja, das, sowas Cooles können wir jetzt nicht rausholen. Also das sind, auf dem Kungsleden sind das meistens so zwischen 100 und 200 Kilometer, aber wir haben halt auch nur 3 Wochen und nicht 3 Monate Zeit.
Das macht einen Unterschied. Hanna, ihr?
Wir fahren mit dem Fahrrad und zwar einmal Deutschland rauf und dann wieder runter.
Okay, heißt?
Ja, wir haben nur 2 Wochen und wir fahren ja Fahrrad. Also das heißt, unsere Kilometeranzahl wird auch ungefähr so auf die 1000 sein. Also 500 in der ersten Woche, 500 in der zweiten. Und irgendwie müssen wir es einmal nach Hiddensee schaffen, weil wir da eine Verabredung haben. Genau irgendwie, ich weiß noch nicht, entweder in der Mitte oder am Ende unseres Urlaubs. Und also das ist gerade noch so die Frage, steigen wir in die Deutsche Bahn mit dem Fahrrad und fahren dann dahin und fahren dann ab da einfach wieder runter in Schlängellinien bis zu uns nach Hause oder fahren wir wirklich rauf bis dorthin und von da dann wieder in Schlängellinien runter zu uns nach Hause. So. Ja, das wird der Plan. Wir mussten dafür zum Glück nichts buchen. Das wäre jetzt gleich die Frage, müsst ihr dann Hotels vorbuchen oder was, ja, weil ihr gesagt hattet, ihr müsstet alles buchen, Felice, was müsst ihr alles buchen für so eine Reise?
Ich habe nicht gesagt, dass ich irgendwas buche. Das Einzige, was ich gebucht habe, ist tatsächlich die Fahrt bis zum Saint-Michel. Also um da einigermaßen preiswert hinzukommen, ist schon gut, wenn man rechtzeitig bucht, aber ansonsten haben wir definitiv nichts gebucht.
Also keine Hotels?
Nein. Auf gar keinen Fall. Also es wird so sein, dass wir halt abends an dem nächstgelegenen Bahnhof ankommen. Dann laufen wir noch 10 Kilometer und dann gibt es erstmal einen Zeltplatz so für die Ankunft. Und dann schlafen wir ja aber weitgehend so, wo wir halt ankommen.
Illegal.
Illegal. Was ist denn das für ein hässliches Wort? Also wirklich. Nein, wir schlafen noch nicht illegal. Wir schlafen in unserem Zelt.
Ich hatte ernsthaft so bei der Planung habe ich so gedacht, okay, mache ich das jetzt wirklich wieder so, dass ich von Campingplatz zu Campingplatz fahre oder bin ich mutig und stelle mich einfach irgendwo hin? Ich muss sagen, nein, ich kriege das nicht hin. Ich bin da schissig.
Wobei,
wir
das sind jetzt
brav zum Campingplatz.
Wobei das zwei unterschiedliche Sachen sind, ne? Das illegal ist ja wirklich dieses Stehen. Das geht ja tatsächlich, wissen wir inzwischen auch, in Deutschland auch. Also in Brandenburg wissen wir, darfst du eine Nacht stehen, du darfst aber kein Auto daneben parken. Und das ist dann legal. Also diese, und das gibt es in einigen Bundesländern in Deutschland. Und das andere ist ja dieses, genau, Campingplatz oder hinterm Busch.
Ja.
Wobei ich zugeben muss, wir sind auch oft Team Campingplatz inzwischen tatsächlich.
Ja, wie sich's halt anbietet, ne? Und mit dem Fahrrad ist natürlich auch noch mal anders, weil das muss der ja dann auch irgendwie in den Wald reintragen. Also stelle ich mir auch noch mal komplizierter vor. Das ist natürlich zu Fuß. Also wenn es dunkel wird und ich bin müde, ja, dann muss ich ja irgendwo bleiben.
Ja.
So, also und
ja, ich habe das oft so, dass ich dann bin ich schon irgendwie meine 50, 60 Kilometer gefahren und dann ist es aber vielleicht erst 14 Uhr.
Ja.
Also manchmal hat man das ja so, dass die Strecke nicht so anspruchsvoll war und dann bin ich aber K.O. Also dann ist es auch nicht so, dass ich wirklich noch denke, ach ja, die 20 Kilometer zu diesem Ein-Sterne-Campingplatz, der irgendwie schon seit den 80ern nicht mehr renoviert wurde, da fahre ich jetzt noch hin. Also die Lust ist schon da, so, und auch der Gedanke, okay, ich schlage jetzt hier einfach auf und bleib liegen, wer soll mich wegtragen? Ne, aber das ist ja irgendwie immer, landet man ja auf dem Gebiet von jemand anderem, auf dem Grundstück von jemand anderem. Und da habe ich das, vor allen Dingen, weil ich mich eben nicht so gut verstecken kann mit dem Fahrrad.
Naja, vor allen Dingen, wenn du schon mittags aufhörst, also das würde für uns auch nicht funktionieren. Also wenn wir mittags halt schon eine gute Strecke geschafft haben, dann machen wir halt eine große Pause und wir brauchen ja sowieso die Zeit zum Zeichnen und laufen dann halt noch ein Stück und dann machen wir nochmal eine große Pause. Und dann abends so die letzten 5, 6 Kilometer irgendwie ab 8 oder 9 oder so kann man ja auch nochmal gut laufen. Also es ist ein total entspanntes Laufen dann auch. Und dann ist es dann halt fast dunkel. Und dann, also je dunkler das ist, umso weniger musst du ja irgendwie nach großen Verstecken suchen. Wenn du irgendwo auf einem Wanderweg bist, dann kommt da um 10 auch niemand mehr. Ne? Außer du bist in Dorfnähe, musst halt gucken, ob du gerade die Hunderunde der DorfbewohnerInnen erwischt, dann ist schlecht.
Ja.
Also so, aber man entwickelt ja auch ein Gefühl dafür. Also ich plane das ja auch nur ganz grob so und gucke einfach, wie so die Gegend ist und fühle dann so hin, ist das okay in diesem Wald? Lieber Wald, darf ich da bleiben? Sowas halt. Ja. Genau, aber niemals mittags, also das würde ich auf gar keinen Fall machen.
Ja, wir haben halt irgendwie dieses, da sind wir eigentlich auch gut schon im ersten Bereich der Frage, wenn man so eine Reise plant, muss man ja alle irgendwie auch an Bord haben in sich, also ich zumindest, brauche die meisten mit an Bord und einverstanden und es ist schon weniger konfliktbelastend und weniger spannungsreich, wenn ich einfach weiß, okay, die und die Strecke von Campingplatz zu Campingplatz, das ist so von Versorgungspunkt zu Versorgungspunkt und die liegen halt häufig in einem Abstand zueinander, der dann zu anstrengend wird. So, wenn ich dann eben mittags, dann ist es um 2, dann komme ich an, bin total erschöpft und dann ist irgendwie klar, wenn ich jetzt länger eine Pause mache, dann komme ich nicht mehr hoch. So, dann kriege ich es nicht nochmal hin, nochmal 10, 15 Kilometer zu fahren, am besten über eine Strecke, die ein Radweg ist, aber eigentlich auch eine schöne Buckelpiste, also die dann auch nicht so easy zu fahren ist. Und dann ist es irgendwie einfach von, ja, dann macht es einfach nicht mehr so viel Spannung, ne? Dann ist es eher okay, wir haben die Arbeit geschafft, in Anführungsstrichen, die Anstrengung, die wir halt heute haben wollten, die Strecke ist geschafft und jetzt haben wir dann eben mehr oder weniger Zeit, uns den Ort anzugucken oder was zu kochen oder Wäsche zu waschen oder einfach rumzuliegen und zu lesen. Das ist dann irgendwie eher, es macht nicht so viel Stress. Da muss ich halt immer eher gucken, ich hätte ja auch noch Strecke machen können, aber das stimmt ja eigentlich auch nicht. Eigentlich bin ich wenn ich mein Level hatte, auch schon gut bedient.
Okay.
Wie ist das bei euch? Gibt es so Entscheidungen, die ihr treffen müsst? Das betrifft gar nicht so den Weg, sondern einfach, es gibt ja bestimmte Entscheidungen bei der Planung der Strecke, die ihr bei euch im Innern auf jeden Fall haben müsst. Also bestimmte Entscheidungen, die ihr getroffen haben müsst zusammen.
Im Vorfeld oder dann während des Laufens oder Wanderns oder Fahrens?
Na, für uns ist wir machen alles immer im Vornherein und ziehen das dann durch. Aber wenn es bei euch anders ist, dann würde ich das auch gerne hören.
Ich glaube, bei uns sind das auch wieder zwei unterschiedliche Dinge. Das sind Entscheidungen im Vorfeld. Wir haben eine lange Anreise. Gut, ihr ja ähnlich auch, Felice. Ihr müsst ja da auch erstmal hin. Ich weiß gar nicht, wie kommt ihr eigentlich hin? Vielleicht könnt ihr da nachher noch was zu sagen. Zu euren Orten. Wir fahren halt wir fahren für die Langstreckenwanderung Auto, weil wir aber auch in unserem Auto pennen unterwegs. Und treffen, glaube ich, die ersten Entscheidungen schon da, wo es um den Startpunkt zum Beispiel geht. Und da gibt es für uns dann schon auch auf dem Kungsleden einfach, da ist es zum Beispiel einfach, da gibt es Camps, die so in Tagesmärschen voneinander entfernt sind. Und wir schlafen zum Beispiel nicht so gerne zwischen den Camps. Das ist möglich, das darf man. Aber die Bärendichte in Nordschweden ist inzwischen sehr hoch. Deswegen haben wir eine gemeinsame Entscheidung getroffen, dass, wenn sich das nicht mal irgendwie richtig safe gerade anfühlt, wir im Zweifelsfall doch eher ins Camp weiterlaufen und nicht draußen schlafen. Da haben wir nämlich echt Respekt vor. Und alle an Bord holen. Ich glaube nicht, dass wir schon mal diskutiert haben, ob das unsere Art des was zusammen machens ist oder so. Wir haben das irgendwann angefangen und ich gebe zu, wir haben jetzt gerade ein bisschen, wir sind ein bisschen raus, wir haben den Faden ein bisschen verloren. Wir finden das irgendwie gerade so ein bisschen schwierig, glaube ich. Felice, vielleicht macht ihr doch erstmal weiter und wir gucken mal, dass wir da wieder zurückfinden.
Ja. Also die Frage ist ja nach den Entscheidungen. Also im Vorfeld treffen wir eigentlich nur die Entscheidung, wohin wir wollen. Und also wie lange wir laufen können, das sind jetzt die 3 Monate, die wir uns jetzt schon seit Corona halt dafür immer sozusagen beruflich auch frei halten. Und in, also so ganz über den Daumen gepeilt, in 3 Monaten schafft man 2000 Kilometer. So, das sind so die Maßstäbe. Und dann waren wir, also hatten wir so letztes Jahr das Gefühl, wir wollen ans Meer. Und waren wir ja auch in England und das hat uns ja ziemlich so weggeputzt auch, weil das, also diese Extremwettergeschichten. Und also ich fasse es mal so zusammen, das Meer hat uns etwas geschafft und das können wir so nicht stehen lassen, also fahren wir normal ans Meer. Und deswegen sind wir auf, also so ganz banal auf Frankreich gekommen, weil das ist ungefähr dasselbe, jetzt nicht in Grün, sondern einfach in Französisch, was wir vorher auf Englisch gemacht haben. So. Und wir wollen das halt einfach, also das ist so ein Punkt, wir wollen das halt einfach nochmal machen und besser handeln, so, da sich, also jetzt wissen wir einfach mehr, was uns da erwartet, das ist tatsächlich in einer französischen Atlantikküste nicht so sehr viel anders als einer englischen, ja, und mal sehen. Und außerdem fanden wir es ja einerseits total anstrengend letztes Jahr in England, aber auch irre faszinierend und, also wir haben einfach totale Lust drauf, so, und so viel mehr an Vorbereitung ist da ja eigentlich nicht. Der Weg ist klar, so, der ist, also den, wir haben eine App, da ist der drauf. Und tatsächlich haben wir uns jetzt zum ersten Mal noch mehr mit der Landschaft beschäftigt. Einfach, also wir mögen überhaupt keine Reiseführer, das finden wir total langweilig, sowas zu lesen. Aber es gibt eine sehr bekannte Krimireihe über die Bretagne, mit einem Jean-Luc Banalek und die haben wir jetzt alle 12 Bände gelesen und da wird, also die sind so, naja, also ich sag mal so, ich habe vielleicht schon bessere Krimis gelesen, aber es ist großartig, wie er die Landschaft beschreibt und auch so historische Hintergründe und die Bücher haben wir jetzt tatsächlich gelesen und immer gleich so unseren Wanderweg da verfolgt, wo wir dann sein werden. Und das war, also wir sind noch nie so gut vorbereitet gestartet, würde ich mal sagen, wie durch diese Krimis. Großartig. Also und hat uns noch total Lust gemacht. Ja, aber das war es dann halt auch eigentlich schon an Vorbereitung. So, mehr ist da nicht. Und wir kommen dahin mit Bus und Bahn halt so, wie es halt irgendwie am günstigsten ist. Wir sind halt vorher noch bei einem Comic-Seminar in Erlangen, fahren dann nachts von Erlangen nach Stuttgart, von Stuttgart, ich glaube Stuttgart, nach Paris mit dem Bus in der Nacht, dann wieder mit dem Zug und dann werden wir da abends ankommen und dann geht's los. Das war es dann auch schon. Genau, aber eure Frage ging ja noch dahin, wie wir das innerlich machen. Und ich glaube ja, dass irgendwie alle so dafür sind, weil das einfach eine total entspannte Zeit ist, wenn wir unterwegs sind. Also zwar anstrengend und alles, aber es gibt halt nur ein Ziel. Das ist irgendwie am Ende der Wanderung und jeden Tag eine bestimmte Anzahl Kilometer und jeden Tag einen Comic zeichnen, was für die Künstlerin extrem wichtig ist. Also ohne dem würde es nicht gehen. Und ansonsten, ich meine, da sind einfach nicht viele Menschen, auf die man sich einstellen muss, mit denen man Stress hat oder so, sondern halt nur wir so, ne? Und Und man kann ja auf so einer Wanderung irre viel Eis essen, ohne dass die, die ständig Angst haben, zu dick zu werden, davon belastet sind. So, das ist für die Innenkittys total entspannt. So, ne? Also manche Sachen sind einfach unterwegs viel, viel leichter als im Alltag. Ja.
Marie, seid ihr schon wieder ein bisschen mehr drin? Ist euch noch was eingefallen?
Wir haben überlegt, wir haben keine 12 Bände gelesen, aber wir lieben Reiseführer, tatsächlich. Wir haben ganz viele. Und wir haben eher das Problem, also für uns ist die Richtung klar, für die große Wanderung, ne? Das ist im Moment, wir haben dieses Jahr nochmal entschieden, nochmal Nordschweden zu laufen, weil wir haben eine für uns quasi große Unbekannte dabei, nämlich einen Hund, mit dem wir keine Langstrecke bisher gelaufen sind. Und deswegen die Entscheidung für eine vertraute Umgebung, wobei der Kungsleden ist ja recht lang, der ist auch sehr unterschiedlich, aber da wir nicht wissen, wie unser Hund auf solchen Touren reagiert, nehmen wir was, wo wir zumindest die gegebenen, also die Strukturen vor Ort gut kennen. Müssen aber dann trotzdem entscheiden, Norden, Süden, Mitte, laufen wir nach oben, laufen wir nach unten. Das steht noch nicht fest tatsächlich. Es kann gut sein, dass wir losfahren und wenn sich nicht irgendeine Person, also noch ein Freund oder so einklingt und wir irgendwelche Menschen noch irgendwo unterwegs treffen, dann werden wir tatsächlich auf dem Weg nach Schweden entscheiden, wo wir loslaufen. Ist für uns immer ein bisschen abhängig, wir müssen unser Auto stehen lassen. Zudem müssen wir wieder zurück. Das geht in Schweden relativ gut, also man kann auch locker die 500 Kilometer nochmal zurückfahren, die man eventuell gelaufen ist. Bei uns sind es ja eher 200. Hunde dürfen überall in Schweden mit dem Bus mitfahren, deswegen ist das halt irgendwie nur so die Frage, ne? Wo stellen wir das Auto ab, wo wir danach wieder hinkommen, weil meistens der Rückweg dreimal so lang ist wie die Strecke, die wir gelaufen sind, weil du halt in sehr großen Bogen wirklich teilweise dann 500 Kilometer zurückfahren musst. Und ich glaube, fürs Laufen an sich haben wir uns irgendwann einfach entschieden. Also das ist so ein, das kennt ihr auch wahrscheinlich, das gibt so dieses, es geht gar nicht anders zu denken, außer es geht gar nicht ob, sondern es geht nur noch wohin und wann.
Wir haben neulich gemerkt, dass wir über unsere Tour nachdenken als eine Zeit, in der wir einfach nicht da sind. Und ich habe mich gefragt, ob das ein Framing ist, das ihr auch habt, vielleicht so ein bisschen, weil wir planen keine Tour, wir planen, dass wir nicht da sind. So. Und ich glaube, diesmal werden wir auch nicht groß, also es würde mich wundern, wenn das irgendwie ein Radwanderweg ist oder so, weil diesmal haben wir einfach Komoot, die App, da haben wir eingegeben, wo wir hin müssen und haben dann da eine Tour draus gemacht. Da gibt es inzwischen so ein Feature, mit dem man mehrere Etappen planen kann. Und das ist halt eigentlich mehr wie so eine Art geplanter Leerraum, so in dem wir einfach nicht da sind.
Also meint ihr das jetzt äußerlich nicht da oder innerlich nicht da? Also jetzt...
Ja, das ist so ein bisschen genau die Gleichzeitigkeit, die mich hat ins Stolpern bringen lassen, weil ich eigentlich die Zeit des Unterwegsseins als immer sehr verbindend erlebt habe bisher, aber auch schon bei der letzten Tour so zwischendrin gemerkt habe, okay, es geht auch darum, dass ich nicht die ganze Zeit da bin, sondern ne, darum, dass andere Funktionssysteme vielleicht noch mehr Möglichkeit haben, sich auch einzubringen. Und gleichzeitig auch nach außen, dass wir einfach nicht verfügbar sind für irgendwen. Und es war halt immer anders. Ne? Es war irgendwie eigentlich immer eher, wir machen diesen und jenen Radweg, wir machen diese und jene Strecke und diese und jene Tour und wollen das und das erleben. Und das ist was anderes als wir sind dann nicht da, wir sind weg. So, ich weiß nicht. Hattet ihr sowas auch mal oder könnt ihr das in Teilen nachvollziehen, René?
Bei uns ist, glaube ich, das Denken genau andersrum. Wir freuen uns immer sehr auf diese Zeit, weil wir dann total bei uns sind. Der spannende Aspekt daran ist, das ist für unser Umfeld immer ein bisschen schwierig, weil du, also man hat im Fjell eigentlich in 98% der Fälle kein Internet und keine Telefonverbindung. Das heißt, wenn wir loslaufen, schicken wir noch eine SMS, wir gehen jetzt los. Und dann sind wir halt teilweise 10 Tage, 2 Wochen selten erreichbar bis gar nicht. Also deswegen, das ist so, ne? Also wir sind dann wirklich nicht da, wir sind wirklich nicht erreichbar. Wir haben aber das Gefühl, dass wir komplett bei uns sind. Wir haben in diesen Zeiten eine Präsenz, auch für uns selber eine Wahrnehmung, die ist so krass teilweise. Ist es, glaube ich, vom Framing genau andersrum. Nur für unser Umfeld ist es halt so, für die sind wir wirklich nicht da, weil sehr wenig Menschen damit umgehen können, wenn man tatsächlich 10 Tage nicht erreichbar ist telefonisch. Weiß ich, Felice, ihr lauft recht lange. Wie ist das bei euch?
Also wir haben irgendwie so das Gefühl, das ist ja ein Vierteljahr und das ist einfach ein richtiger Teil vom Leben. Also das heißt, ja, wir sind natürlich weg von zu Hause, also wir haben ja auch ein Zuhause so, aber es ist, also wir leben einfach in der Zeit anders und draußen. Und insofern, dass wir tatsächlich auch arbeiten durch die Comics so, es ist, also, und das ist natürlich gleichzeitig auch so ein totaler Luxus und also so das Gefühl, am Anfang der 3 Monate unendlich Zeit zu haben. So. Insofern sind wir eigentlich nicht richtig weg oder so, wir sind einfach woanders. So. Also so, ne? Wir wohnen halt auf dem Dorf und arbeiten viel in Berlin und da sind wir ja auch nicht irgendwie weg oder so, sondern einfach woanders. Und das ist sozusagen unsere dritter Lebensort oder sowas. Also denke ich mir jetzt gerade so, wenn wir darüber reden. Aber ich wollte mal sagen, bei mir hat nämlich gerade was total geklingelt, Hanna, als ihr das gesagt habt, dass da andere vorne sind. Wir sind als Kind immer ins Ferienlager gefahren. Und waren irgendwie in der Klasse, im Sozialverbund, naja, ein total, also ein gemobbtes Kind halt, so, ne? Heute kein Wunder. Und im Nachhinein, und diese Ferienlager.
Was?
Was ist jetzt?
Ja, heute kein Wunder, dass ihr gemobbt warst.
Naja, ich denke schon, dass wir komisch waren. Also nein, natürlich. Ja, okay, ich streiche das. Es erklärt sich uns im Nachhinein einiges, so vielleicht. Nee, es ist natürlich trotzdem kein Grund für Mobbing. Aber dass wir irgendwie als komisch wahrgenommen wurden, das kann ich heute schon zum Teil sehen auch. Das rechtfertigt das natürlich nicht. So, ne, also okay. Aber wir sind halt ins Ferienlager gefahren und das waren immer 2 Wochen in einem völlig anderen, andere Sozialkontakte, anderer Ort. Und wir haben uns da immer irgendwie völlig neu erfunden oder. Und heute denke ich, ja, dann haben andere die Chance genutzt und waren da und waren plötzlich Gruppenführer, also King auf dem Dampfer zum Beispiel, und aber so auch ganz verschieden. Also wir sind halt jedes Jahr da irgendwie hingeschickt worden, weil irgendwie müssen ja die Ferien überbrückt werden. Wir fanden es auch gut, also so. Aber jedes Jahr waren wir da irgendwie jemand völlig anderes, würde ich aus heutiger Sicht so beschreiben. Und zwar wahrscheinlich immer jemand anders da, der sich dann da halt auch mal austoben konnte und beweisen konnte. So. Also von daher, das hat mich, das ist jetzt so total bei uns aufgeploppt, als du das erzählt hast, dass andere Leute da sind, wenn ihr unterwegs seid. So kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, oder? Ist es sowas?
Ja, voll. Ja.
Ja, aber heute ist es nicht mehr so. Also wenn wir jetzt unterwegs sind, kommt schon irgendwie alle mit und gucken, was so kommt.
Was wir gerade denken ist, beides, was ihr jeweils sagt, klingt für uns auch nach, es gibt so eine innere Struktur, die sich anhand der äußeren Situation verändert, aber eben eine Struktur bleibt. Und wir erleben ganz oft, wir sind halt meistens so 3,5 Wochen unterwegs oder 4 Wochen, gerade also auf diesen langen Touren. Und wir erleben das ganz oft als eine Zeit, wo wir uns wenig an äußeren Strukturen orientieren, was unsere innere Orga angeht oder so. Ne? Also wir finden sehr schnell oft so einen eigenen Rhythmus, merken ganz oft auch, das kommt ganz inzwischen sehr, sehr schnell auch zurück, diese Handgriffe, diese Tagesabläufe, weil wir halt, wenn wir mit dem Auto nach Nordschweden fahren, oft jeden Tag weiterfahren müssen. Wir verstehen die Sprache, wir können die auch anwenden, um uns da im Alltag zu bewegen und so. Aber wir müssen oder wir würden selten aktiv versuchen irgendwie oder sagen, dass wir uns großartig versuchen zu organisieren. So im Außen oder so. Was wir mal als extrem entspannt und entlastend finden. Deswegen machen wir auch diese langen Urlaube einmal im Jahr. Weil wir es, für uns ist das wie so eine Auszeit aus dieser Anstrengung im Alltag, irgendwie dieses funktionale, angepasste, mit dem Umfeld permanent interagierende zu haben.
Das, ja, total. Also es ist für uns,
wisst ihr, was
total
ich meine?
Auch so. Also dass man halt, also es gibt irgendwie, man muss laufen, essen, schlafen und zeichnen und das war's dann aber auch. Und der Rest, da kann halt, muss man halt tatsächlich nicht viel innerlich organisieren, sondern was da ist, ist halt da. Und das empfinden wir auch total entspannt. Also absolut.
Bei uns ist genau das irgendwie Auslöser für den ersten Zusammenbruch. Also wir haben irgendwie auf jeder Fahrt haben wir irgendwie nach 3 Tagen so das erste Mal so eine Krise halt, so ein Heulen am Straßenrand-Moment. Weil wir sind total durchgeplant, was sowas angeht. Also wir wissen, wo wir am ersten Tag sind, wir wissen, was wir machen. Wir haben durchaus dieses Gerüst und arbeiten uns das auch aus. Es ist jetzt nicht minutiös durchgetimt so, aber es ist schon so, dass wir uns so einen, ich sag mal, abschnittsbasierendes Gerüst machen. Also eben dieses Essen, Schlafen, Zelt aufbauen. So, wir haben da einen Ablauf, aber der muss auch gleich sein. Der muss auch da sein, wo wir das geplant haben. Es muss zu essen geben, was wir uns eingeplant haben. So, dass sonst funktioniert das irgendwie nicht. Und die Realität ist aber, dass es halt dann manchmal regnet und dann kommt man nicht unbedingt da an, wo man ist. Oder dann kommt man bei einem Laden an, wo es nicht gibt, was man braucht. Und damit dann umzugehen, ist halt irgendwie erstmal, über diese Klippe müssen wir die ersten 3 Tage irgendwie rüber, dass wir damit zurechtkommen, dass die Welt nicht so ist, wie wir das geplant haben. Und dass wir so dadurch, dass wir nicht in unserer Reaktion nicht angepasst sein müssen. Also es ist dann okay, dass wir einen Nervenzusammenbruch kriegen, weil es nicht gibt, was wir wollen. Und es ist dann auch okay, dass wir verunsichert sind oder dass manche auch richtig Panik schieben oder total verwirrt sind, weil eben nicht alles so ist wie geplant. Aber wir müssen das nicht verstecken und wir können dann auch heulen. So, das können wir im Alltag halt nicht. Und das ist, glaube ich, dann irgendwie eher die Freiheit. Das ist mehr so, das ist auch so ein bisschen Anpassung loslassen. So, das ist im Alltag einfach nicht möglich. Aber es wäre für uns nicht möglich, diese Radtouren zu machen, wenn wir so absolut anything goes. Wir sind ganz auf uns gestellt, so ungefähr. Das würde nicht funktionieren, das klappt nicht. Apropos Krisen.
Wie jetzt Krisen? Nie gehört.
Nein, Krisen?
Also wir haben jetzt geschildert, dass wir eine Krise kriegen, wenn der Laden nicht das Obst hat, was wir haben wollen. Was sind bei euch Krisenauslöser auf so die üblichen Verdächtigen vielleicht erstmal? Vielleicht fallen euch auch bestimmte Ereignisse ein auf den Touren. Felice.
Also eine der allergrößten Krisen hatten wir, und das zahlt ein bisschen auf das ein, was ihr erzählt habt, als wir auf unserer ersten Tour durch Frankreich gelaufen sind und dann ein Päckchen erwartet haben, wo halt der neue Reiseführer sollte drin sein, Papier sollte drin sein und natürlich auf jeden Fall auch was zu naschen und Grüße von zu Hause und sowas. Und dieses Paket ist nicht angekommen. Und das war die schlimmste Katastrophe schlechthin. Also da waren natürlich sämtliche Innenkinder am Rad gedreht, alle haben sich total gefreut. Für manche war es halt, weil dieser Wanderführer da halt irgendwie total wichtig war und überhaupt, das war der komplette Zusammenbruch. Und das hat eine Weile gedauert, bis wir dann darüber, also dann natürlich Krisenanruf zu Hause, so, da geht es nicht da. Und dann, ja, dann natürlich klären, ja, wir sind in einer Stadt, wir können Papier kaufen, wir können auch einen französischen Reiseführer kaufen und einen Lolli können wir uns auch kaufen. So. Aber diese emotionale, also das hat halt dann wahrscheinlich auch viel mit dann irgendwie doch Heimweh oder Anbindung an zu Hause oder dieses Versprechen dieses Päckchens, was dann einfach nicht da war. Also das war so ungefähr eine der schlimmsten Katastrophen. Klingt banal, aber war so.
Und ist das einfach nicht gekommen, weil es niemand weggeschickt hat oder ist es verloren gegangen?
Nee, weil Corona und Post sowieso sehr langsam und vielleicht auch haben wir es falsch berechnet, zu spät losgeschickt. Aber wahrscheinlich war es da auch echt noch ein Corona-Ding auch. Also war eben einfach nicht da, ist dann irgendwie Monate später wieder zu Hause angekommen.
Oh Gott.
So. Ja, aber das sind halt also so emotionale Krisen, ne? Also wo dann, ja, dann geht gar nichts mehr. Also dann heulend auf dem Marktplatz und hoffen, jemand am Telefon zu haben, der irgendwie dann tatsächlich auch die Kinder in den Arm nehmen kann, mal so. Und natürlich dann auch irgendwie Erwachsene, die dann irgendwie klar haben, was ist jetzt das Schlimmste und was können wir machen? So, ne? Ja. Also so sind die meisten Krisen eher so innerlich. Also einmal sind wir gestürzt so aus heiterem Himmel, war nicht schlimm, nur das Knie ein bisschen aufgeschlagen, aber es hat uns derartig verunsichert, dass wir dann gedacht haben, okay, heute Nacht brauchen wir dringend ein Dach über dem Kopf, ein Zimmer, so. Also um dieses Behaustsein irgendwie oder geschützt sein, also hätten wir definitiv nicht draußen schlafen können, so. Aber es war ein bisschen aufgeschlagenes Knie, ja. Aber das sind so unterwegs Sachen, sind halt andere Katastrophen als die, die man hier so im Alltag als Katastrophen bezeichnen würde. Wohingegen halt so in einen Sturm kommen oder so auch schon richtig anstrengend ist und klar auch einen Ausgleich braucht, aber eigentlich keine innere Katastrophe ist, weil wir merken, okay, wir können das handeln. So. Also was so vielleicht man von außen sagen würde, oh, das war aber schlimm und so. Ja, klar, aber nicht wirklich so richtig katastrophal. Wie ein Päckchen, was nicht ankommt.
Ich glaube auch eher die Reisekrisen. Also Wetter, ja, Wetter ist Wetter. Wobei wir hatten es mal, dass wir gleich am ersten Campingplatz allerdings schon in Schweden feststellen mussten, dass wir nicht unser Zelt eingepackt haben, sondern ein Partyzelt einstecken hatten, was in einer sehr ähnlichen Hülle war. Das hat damals schon eine mittlere Krise ausgelöst, weil in dem Urlaub waren wir angewiesen auf ein Zelt und hatten quasi von heute auf gleich einfach nichts zum Schlafen dabei. Und das war auch während Corona, wo es wirklich ein bisschen schwierig war, an ein anderes Zelt zu kommen. Seitdem prüfen wir übrigens sehr genau unser Equipment, bevor wir losfahren. Aber auch das war was, ja, das war doof. Ich gebe zu, wir haben damals auch sehr verzweifelt irgendein völlig billiges Zelt gekauft, was wir nur zweimal benutzt haben. Aber genau, das ist handelbar, was wir aber auch kennen. Und wir haben gerade überlegt, oft auch in den ersten Tagen ist so, ja, dieses am Straßenrand stehen und heulen. Meistens mit einem totalen Überforderungsgefühl und oft mit so einem, wir wissen dann einfach nicht weiter. Also wie gesagt, wir sind viel in Schweden oder in Schweden oder in Österreich unterwegs, Länder, die wir gut kennen und trotzdem halt, ja, da ist dann einmal aus. Inzwischen geht's, inzwischen haben wir so ein paar Ideen frühzeitig, wenn wir merken, dass das kommt, uns quasi einen geeigneten Parkplatz zu suchen, in unserem Fall dann auch gerne mal, weiß ich nicht, eine Stüger oder inzwischen auch gerne mal ein kleines Zimmer für ein paar Tage, um so abzuwarten, bis diese Dünnhäutigkeit wieder ein bisschen vorbei ist, bis wir wieder ein bisschen orientiert sind. Ich glaube, es war früher schwieriger, da haben wir uns, glaube ich, echt eher von einer Heulkrise zur nächsten gearbeitet. Aber Ja, es sind diese, genau, diese Momente. Und ich meine, ihr habt ja jetzt beide, oder Felice, ihr habt zumindest gesagt, dieses, genau, es muss dann irgendwie auch jemanden geben, wo man anrufen kann und sagen kann, es regnet seit 3 Tagen, ich habe keinen Bock mehr im Auto rumzufahren. Ich habe auch keine Lust mehr, irgendwo zu sitzen und darauf zu warten, dass es aufhört zu regnen. Und das Zimmer, was ich mir letzte Nacht teuer gekauft und geleistet habe, das hat so furchtbar gestunken, da habe ich nicht geschlafen, ich habe dann doch im Auto gepennt. So, das ist so unser Worst-Case-Szenario. Und halt dieses, also was wir merken, was dann manchmal schwierig ist, ist dieses, du musst halt weiter. Also, du kannst eigentlich nicht da bleiben, wo du bist, weil da eigentlich die Bedingungen, also uns ist es mal in der Nähe von Göteborg passiert, dass wir einfach kein bezahlbares, vernünftiges Zimmer gefunden haben und sind dann in so einer Jugendherberge gelandet, die aber scheinbar größtenteils von Wanderarbeitern genutzt wurde. Das ist an sich okay und kein Ding, aber es war für uns halt mega unangenehm, weil das für uns einfach zu viel war. Das ne, das hat einfach auch getriggert teilweise und es war einfach kein Ort, wo wir uns wirklich safe gefühlt haben, weil einfach zu viel Bewegung und zu viel, ne, das war einfach kein Urlaubsort, sondern wir waren da irgendwie so ein bisschen der Alien in diesem Haus und wir mussten da einfach wieder weg. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, wir können aber eigentlich nicht weg. Wir müssen eigentlich erstmal irgendwo ankommen, um durchatmen zu können. Genau, um dann ein oder zwei Menschen zu haben, die man anrufen kann. Gerade in so Notfällen, das finden wir auch super, super hilfreich. Die vielleicht dann auch mit uns zusammen mal die nächsten Schritte planen oder ja.
Ja, oder die einfach auch dann mal sagen, du, jetzt ist mal das und das oder so dran, was wir selber nennen, in dem Moment vielleicht gar nicht so sehen, also die so den Blick von außen haben. Aber das ist tatsächlich nicht jede Woche oder so, das sind Ausnahmesituationen, dass das wirklich nötig ist so. Und es ist definitiv nicht so, wenn wir gerade eingeregnet sind oder so, sind dann tatsächlich eher die inneren Stressgeschichten.
Wir hatten so eine Situation auf der letzten Reise, wo wir also über Mastodon beziehungsweise unsere Bubble, ja Sven, wenn du das hörst, ich zähle dich zu meiner Bubble. Also war das so zum ersten Mal, dass wir das überhaupt so gebraucht haben oder gedacht haben, oh, jetzt wäre irgendwie jemand Äußeres gut, also jemand ganz Äußeres, außer unser Partner. Da hatten wir diese Situation, dass wir den Partner treffen wollten auf der Mitte der Reise und dann so einen Corona-Verdachtsfall hatten und das genau in dieses Wochenende fiel und wir dann nicht wussten, okay, wenn wir jetzt krank werden, wenn wir uns angesteckt haben, wo gehen wir dann hin und wie lösen wir das? Unsere Internetverbindung ist instabil.
Ja, man merkt, dass ihr
Nicht
seid,
eure.
wenn man mal wieder eingefroren wird.
Also, ne, da wussten wir halt, okay, wenn wir krank werden, wird es schwierig, nach Hause zu kommen zu unserem Partner. Wie machen wir das dann? Dann kann ich nicht Zug fahren mit dem Fahrrad. Und dann war es irgendwie cool zu wissen, dass sich jemand findet. Und wir haben dann das Angebot bekommen, unterstützt zu werden. Und wir mussten es dann nicht annehmen. Wir sind negativ geblieben. Da hatten wir Glück. Und es hat irgendwie alles geklappt. Aber das war so erleichternd, irgendwie zu wissen, okay, wir sind hier in der Gegend. Die Person kann uns abholen. Die hat ein großes Auto. Die ist mutig. Die muss offenbar nicht so aufpassen, Corona-mäßig. Das war irgendwie richtig gut. Ich habe aber auch, genau auch bei dieser Strecke, habe ich gemerkt, dass es sich total lohnt, sich diese Krisenmomente oder diese Angstmomente, in denen man dann von sich selber weggeht und sich an andere Menschen wendet, dass ich daraus total viel lernen kann, was mein Innenleben angeht. Zum Beispiel hatten wir eine Situation gegen Ende der Radtour, dass wir auf einem Campingplatz waren, der ganz runtergekommen war, ganz alt und so Messi-Style. Also so, es hat uns sehr stark, also es hat mich an gar nichts erinnert, sonst wäre ich da nicht rangekommen. Also ich hätte da nicht angehalten und hätte da auch mein Zelt nicht aufgebaut, aber Innenkinder. Und ich habe das erst gemerkt, als mir irgendwann aufgefallen ist, du warst einmal auf der Toilette nachmittags, wir haben es jetzt um 10. So, und das, obwohl das eigentlich immer so unsere Tankzeit ist, weil wir tagsüber oft vergessen zu trinken, ist es abends, sobald wir im Campingplatz sind, eine Flasche nach der anderen, dass die Feuchtigkeit wieder reinkommt. Und so ein Harnverhalten zu haben, habe ich ganz oft, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn die Kinder in sich nicht mehr sicher fühlen, wenn irgendwas überhaupt nicht stimmt, dann fangen die an, sich so einzuaustern, so, also, und das ist ja, also ich weiß nicht, wie die Blasenkontrolle bei anderen Leuten funktioniert, bei uns ist das nichts, ich merke das nicht, wenn ich einhalte, ich merke nicht, wenn ich so ein Inkontinenzding am Laufen habe, ich kriege es einfach nicht mit und so. Und dann irgendwann abends ist es mir aufgefallen, weil es so eine Abweichung von meiner üblichen Routine war. Also eigentlich musste ich ein paar Mal aufstehen, wenn ich gekocht habe. Und das war nicht der Fall. Und dann richtig mitten in der Nacht war das auch, ja, Elend halt, Kinderelend. Und das war dann gut, dass die haben dann der Therapeutin geschrieben, beziehungsweise ich habe der Therapeutin geschrieben. Also ich habe es mitgekriegt, wie sie es gemacht haben. Es war so ein total interessantes Moment von, okay, ich habe so ein Kontaktbedürfnis, ich habe ein Mitteilungsbedürfnis, aber ich kann da jetzt nicht anrufen. Also irgendwie so, ne? Und dann haben wir ihr eine Nachricht geschrieben und das war dann auch gut, weil wir irgendwie über dieses, okay, wir haben Kontakt mit der Therapeutin. Für die Therapeutin-Kontakte sind wir aber zuständig, also wir, Hannah. Und dann war das irgendwie so, irgendwie hat sich da so eine Gleichzeitigkeit ergeben, dass ich einerseits mitkriegen konnte, was der Konflikt bei den KinderInnen war und andererseits aber auch wieder handlungsfähiger geworden bin. Nämlich, ich habe ein Medikament genommen, Bedarfsmedikament, habe mir einen Wecker gestellt auf 4 Uhr morgens, dass wir sofort da wegfahren, sobald die ersten Sonnenstrahlen irgendwie auch nur erahnbar sind. Und das hat dann wieder insgesamt Ruhe reingebracht. Aber das war das war das Erste, was ich das Gefühl hatte, auch unterwegs, die Krise als Chance, so ungefähr, so, dass ich irgendwie mitkriegen konnte, ah nee, das ist nicht nur, wenn die da sind, ist das nicht nur so kopflos hin und her gerannt und ich muss irgendwie feuerwehrmäßig irgendwie gucken, dass ich nicht auffällig bin oder so, sondern was die machen und was sie wollen, ist schon auch was, wo ich helfen kann und wo ich am Ende nicht nur so zurückbleibe mit, ja, da war irgendwas bei den Innenkindern, die waren irgendwie wirr, die hatten Angst oder so, sondern ich habe auch die Erinnerung daran bekommen, also ihre Erinnerung, ihre Lebenserfahrung sozusagen konnte ich dann mitkriegen. Und das ist mir so in dem Umfang, ist mir das, glaube ich, noch nicht passiert, zumindest nicht so, dass ich dann hinterher sagen konnte, ja, ne, die und die Erinnerung ist da und da gekommen. Das ist das erste Mal jetzt. Und das ist eine von den Krisen, von denen ich im Nachhinein denke, okay, ja, das war keine Alltagskrise, das war jetzt kein Heulen am Straßenrand, sondern das war mein Trauma, dass ich ein Stück weit besser integrieren konnte. Auch vielleicht genau dadurch, dass ich unterwegs war und dieser Situation ausgeliefert war, außerhalb von meinen üblichen Rahmenbedingungen im Alltag. Habt ihr solche Situationen auch schon gehabt? Und wenn ja, mögt ihr die vielleicht teilen, René?
Na, ich glaube, das ist ja ein Teil dieses Reisens. Gerade, ne, wir betreiben ja alle drei eine Art zu reisen, die etwas ungeschützter stattfindet oder eigentlich relativ ungeschützt, weil wir alle nicht in irgendeinem Ferienressort sitzen. Und wir kennen das auch, also wir kennen beides. Einerseits ist es für uns eine sehr triggerarme Zeit, weil wir halt in einer Umgebung sind, wo wir sehr safe oder relativ safe sind. Und andererseits, genau, kann es halt natürlich trotzdem passieren. Wir hatten es mal, wir waren sehr weit oben in Schweden. Also sehr weit oben in Schweden meint von unserem Heimatort aus ungefähr 2000 Kilometer weit weg. Nur um das mal in eine Relation zu setzen. Und waren da auf einem Platz, den wir auch kennen, den wir mögen, der an sich ganz schön ist. Inzwischen, ne, steuern wir oft ja schon auch immer mal wieder Plätze an, wo wir vertraut sind, weil wir dann wissen, dass irgendwie das ist okay. Da war halt morgens relativ viel los. Da war irgendwie eine Gruppe von Menschen, die sich zurecht oder bereit gemacht haben, zusammengesammelt haben, die offensichtlich alle ein gemeinsames Hobby ausüben wollten. Und dann haben wir uns mehrere Stunden später knappe 700 oder 800 Kilometer weit entfernt von diesem Ort im Auto wiedergefunden und haben festgestellt, wir können auch nicht anhalten. Wir fahren, fahren, fahren. Wir sind auf der Flucht. Das war krass. Wir haben dann irgendwann wirklich eine Vollbremsung gemacht. Wir haben auch unsere Therapeutin damals angerufen oder kontaktiert und festgestellt, genau, wir sind, also wir können im Nachhinein, wir können sagen, die haben uns einfach ganz klar total getriggert. Es wäre offensichtlich für uns gewesen, wir haben es halt nicht gemerkt, obwohl es, also wir wollen nicht genau sagen, worum es ging, aber es war, ne, wir hätten es einordnen können, haben wir aber nicht, weil wir irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass uns das im Urlaub passieren könnte. Weil wir sind ja nicht in unserem Alltag. Wir haben da viel draus gelernt. Also in der Situation selber waren wir erstmal ganz schön erschöpft, weil wir auch Angst bekommen haben. Wir sind halt fast 800 Kilometer Auto gefahren, ohne dass wir wussten auch wirklich nicht, wo wir sind. Wir sind halt offensichtlich Richtung Süden gefahren, aber mehr war halt nicht klar. Wir haben aber viel gelernt daraus. Also dass wir halt inzwischen, ähnlich wie ihr, ne, genau mehr drauf achten, was umgibt uns und was macht das was mit uns. Also wir kennen so dieses, der Ort fühlt sich nicht mehr gut an. Das ist uns inzwischen auch ein paar Mal wieder passiert. Und versuchen einzuordnen, was ist das jetzt gerade? Also wir sind letztes Jahr, das fanden wir mega schade, an einem Ort, den wir eigentlich sehr mögen, auf einem Campingplatz gelandet, den wir nicht kannten, weil es der einzige war, der noch offen hatte. Und da saß halt so eine Person, da saßen mehrere an so einem Gartentisch und die haben einfach gequalmt wie ein Schlot und haben sich irgendwie über die Welt lustig gemacht. Das war die Campingplatzbetreiberin. Und uns war klar, wir haben die gesehen, das ist etwas, das halten wir nicht gut aus, aber es war einfach der einzige Ort, wo wir bleiben konnten für die Nacht. Haben dann ähnlich wie ihr genau uns in die hinterste Ecke verkrümelt, haben die Sanitärgebäude eigentlich nicht genutzt und haben versucht, dem so ziemlich aus dem Weg zu gehen und sind ganz früh morgens weitergefahren. Ich glaube, es ist inzwischen für uns so, dass wir, also als dieser erste Zwischenfall war, den wir so deutlich auch verstanden haben als Zwischenfall. Da hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das für uns jetzt die wahnsinnige die Chance war oder das Wachstum oder so. Da waren wir echt einfach nur mega erschöpft davon. Jetzt so im Nach und Nach kommt es, dass wir merken, das sind immer auch Situationen, wo wir eben nicht alltagsfunktional erst mitten in der Nacht feststellen, weil wir nicht einschlafen können, dass wir irgendwann tagsüber irgendwas mega Anstrengendes uns begegnet ist, sondern wo wir Situationen mitbekommen können und anders Entscheidungen treffen können, weil wir halt nicht, wir müssen nicht funktionieren, wir müssen nicht arbeiten, wir müssen keine Leistung bringen. Die Menschen kennen uns nicht, wir müssen da auch nicht nett zu irgendjemandem sein, nur weil so. Und wir anfangen so ein bisschen damit zu experimentieren, also genau was ist jetzt gut für uns, was brauchen wir Kontakt? Ähnlich wie ihr, das wäre für uns eh nochmal so eine Frage, welche Backups aus dem Alltag nehmt ihr mit für solche Zeiten? Für uns ist es halt schon so, dass wenn unsere Therapeutin nicht gerade in der Zeit Urlaub hat, wir mit der im Kontakt sind. Wir auch einzelne Freunde haben, die wir dann kontaktieren. Aber auch für uns selber zu gucken, wollen wir hier weg? Also wir haben ein Auto dabei, ne? Wir müssen tatsächlich eigentlich nur das Kochgeschirr ins Auto werfen, den Hund ins Auto werfen und können halt jederzeit losfahren und können auch nochmal 50 Kilometer fahren, wenn es sein muss. Oder wollen wir bleiben und mal damit umgehen, wie sich das anfühlt? Also so dieses sehr es ist halt krass, du bist halt an einem Ort, wo nichts, also wir haben ja wenigstens ein Auto dabei, was uns gehört, also so einen ganz kleinen Raum, in dem wir uns komplett zurückziehen können, aber der Rest ist halt fremd und in dieser Fremde so eine Orientierung zu finden und so eine Gewissheit wieder zu finden über das eigene Okay-Sein oder Sicher-Sein oder wie auch immer, das finden wir schon nicht ohne, aber finden das inzwischen etwas, was wir auf diesen Reisen versuchen, auch mitzunehmen. Ja. Felice nickt die ganze Zeit.
Naja, ich dachte gerade, also, dass wir ohne Fahrrad und ohne Auto unterwegs sind, finden wir auch total entlastend, weil wir uns halt einfach um diese Teile ja auch nicht kümmern müssen. Also sowohl für ein Auto brauchst du mal einen Parkplatz, für ein Fahrrad brauchst du einen Platz, das kann kaputt gehen
Auto auch so. Und das, also dieses totale Reduziertsein, eben nur den Rucksack. Und ich meine, ich kann natürlich auch überall im Bus steigen, wenn es dann einen Bus gibt, sozusagen. Ne? Aber es ist nur der Körper. Und das finden wir total entspannt. Also nicht, wir fahren auch total gerne Fahrrad so und fahren auch gerne Auto. Gar nicht der Punkt. Aber so richtig frei finde ich auch, ohne viele Sachen unterwegs zu sein. Also ich genieße das auch, dass ich tatsächlich nur eine Hose und ein Shirt habe und auch darüber nicht nachdenken muss. Also das macht halt viel, viel auch Entlastung und Freiheit und so aus. Und die Übung dann tatsächlich sozusagen das Zuhause in uns selbst irgendwie zu finden und herzustellen. Also wir sind auch sehr, also egal, ob wo wir jetzt schlafen oder gucken wir immer, wie sich das anfühlt, so ob das okay ist. Also ob das subjektive Sicherheitsgefühl da ist. Und das ist ja oft ein subjektives Gefühl. Also in einem Wald oder kann ja nicht wirklich was passieren. So. Aber wichtig ist, dass wir uns und dass sich alle sicher fühlen. Und ja, wir haben schon auch ein bisschen Backup. Also wir haben immer Kopfhörer und zur Not Hörbücher. So zum Einschlafen halt. Für die Kiddies zum Beispiel, dass sie gar nicht erst anfangen, irgendwie am Rad zu drehen. Das ist für uns so das Backup eigentlich schlechthin. Also Kopfhörer und irgendwas auf die Ohren und dann ist eigentlich schon gut. Und natürlich haben wir mit dem Selbstmanagement, mit dem Zeichnen ja auch immer sozusagen die selbstgestellte Aufgabe, aus allem, was uns passiert, was zu machen. Das heißt ja aber auch, also ein Comic zu zeichnen, heißt ja auch den Sachen eine Form zu geben. Und da, das machen wir ja durchaus auch mit Situationen, die total stressig sind. Und wenn wir sie dann zeichnen, also banal, wie das klingt, kriegt es natürlich auch eine Form und wir können uns die Sache angucken. Und natürlich haben wir unglaublich viel Zeit, uns die Sachen anzugucken. Also da geht es uns natürlich genauso wie euch auch. Man kann einfach das alles mal durchtoben lassen. Und für uns ist ja eher, also wenn wir alleine sind, fühlen wir uns eher sicher als mit anderen Menschen oder mit den meisten anderen Menschen sozusagen. Und das ist ja auch total gegeben. Also so, was soll uns passieren? So. Ja.
Wir haben als Backup irgendwie immer die Gewohnheiten von vorher. Also wir versuchen eigentlich während einer Radtour unseren Medienkonsum total zurückzufahren und nicht ständig Podcasts zu hören oder Musik zu hören oder Nachrichten zu konsumieren oder so. Und das ist eigentlich das Backup. So, wenn dann doch Unruhe auftaucht, vor allen Dingen abends, wenn man alleine ist, dann wird das halt betäubt mit dem Medienkonsum, den wir halt so haben. Oder was wir auch haben, wir haben gerade so einen Bezahldienst, also so ein BookBeat-Abo haben wir gerade. Das wäre halt dann quasi verschwendet, wenn wir es 2 Wochen nicht nutzen. Und da haben wir dann halt ein Buch drauf, das wir sowohl lesen können als auch anhören können, wenn wir wollen. Aber eigentlich ist der Gedanke, das alles nicht zu machen, das ist so ein bisschen Backup. Ansonsten planen wir einfach alles ein. Also wenn der Campingplatz zu ist, dann ist Plan B zu dem Campingplatz zu. Also das gehört alles so in die Vorbereitung. Und diese Backups sind dann vor allem Örtlichkeiten, Läden in der Gegend zu kennen. Also wir haben uns dann auch vorher angeguckt bei Google Street View oder auf der Karte mindestens, wo ist das genau. Also es ist auch während der Tour viel Überprüfen der Planung, die wir gemacht haben, bevor wir losgefahren sind. Und das ist eigentlich das größte Backup, unsere Planung. So die Struktur, die wir uns aufgebaut haben. Und es war jetzt praktisch, dass unsere Therapeutin gerade keinen Urlaub hatte im letzten Urlaub, also als wir das letzte Mal unterwegs waren. Aber sie ist natürlich so auch immer schon ein Backup für, also wenn wir eine Krise haben, mit der wir alleine nicht zurechtkommen, dann gehört sie dazu und das verändert sich auch nicht nur, weil wir unterwegs sind. Unser Partner ist natürlich Teil des Backup-Plans, also der steht immer Gewehr bei Fuß, wenn er nicht gerade krank ist oder irgendwie aus anderen Gründen nicht kann. Und ich glaube, was auch jetzt zunehmend halt so ein Backup ist, ist, dass wir es nicht zum ersten Mal machen. Also, ne, dass wir da schon öfter durch sind, das oft schon gemacht haben. Und eigentlich jede Katastrophe, die uns passieren kann, haben wir eigentlich schon mitgenommen. Also unser Fahrrad war schon kaputt, wir haben auch ein neues Fahrrad. Es war alles in der ersten Radtour. Ist unser Fahrrad kaputt gegangen und auch das Ersatzfahrrad kaputt gegangen. Und wir mussten ganz viel Kontakt zu anderen Leuten haben. Und dann ist unsere Hündin auch noch krank geworden. Also das war alles in der ersten Tour. Und jetzt sind wir alleine und wir haben Geld. Das ist auch irgendwie Backup, so zu wissen, ja, wir können halt dann auch auf einen teuren Campingplatz. Wir müssen nicht in die 1-Sterne bewertete Butze, sondern können halt auch Google-Rezensionen gucken und gucken, was es am besten bewertet und müssen nicht nehmen, was am billigsten ist. Das ist auch totaler Luxus. Wir sind auch überhaupt nicht angewiesen auf einen Supermarkt, dass es da gibt, was wir brauchen, sondern wenn es das da nicht gibt, ne, Lernerfahrung, das ist möglich, dann können wir gucken, ob wir irgendwo was bestellen können und ob es da Safe Food gibt, das wir haben. So, das ist auch, gehört auch zu den Backups. Und was für uns auch total wichtig ist und was jetzt irgendwie so ein Trend ist offenbar, wir können das überhaupt nicht gut in verschwitzten Sachen zu fahren. Also Hose geht und Unterwäsche kann man ja auch irgendwie mal durchspüren, aber wenn das Oberteil dann anfängt, nach altem Schweiß zu riechen, ist es so triggernd, auch wenn es der eigene ist. Das können wir überhaupt nicht gut. Und jetzt gibt es diese Waschmittelblätter. Also man muss gar nicht so Waschmittel kaufen, sondern es gibt so ein Produkt, das ist so ein dünnes Seifenläppchen im Grunde, halt eigentlich wie ein Seifenblatt, nur größer und mit Waschmittel. Und davon, also ein Blatt reicht für 4 Oberteile, Handwäsche, wenn nicht sogar mehr. Und das heißt, wir können Waschmittel mitnehmen für 2 Wochen und können das T-Shirt dann halt so rotieren und müssen nicht, wer weiß, wie viel Gepäck mitnehmen, sondern können das reduzieren und müssen trotzdem nicht darauf verzichten, ein frisch gewaschenes, halb klammes, ist vielleicht immer nicht ganz trocken, aber es stinkt halt nicht und triggert uns dann auch nicht. Und das ist auch so ein Backup, von dem ich heute denke, also früher hätte ich gedacht, ah, Geldverschwendung, Ressourcenverschwendung, bla bla. Und heute ist es aber für mich als Backup irgendwie auch wichtig, so zu wissen, okay, das geht und ich kann auf solche Produkte zurückgreifen und ich kann auch zuverlässig dafür sorgen, dass ich das nutzen kann. Habt ihr eigentlich Produkte, die ihr so, von denen ihr dachtet, ihr würdet sie nie brauchen, aber dann haben sie sich doch als total günstig herausgestellt, weil sie sowohl Seele als auch Organisation erleichtert haben? René?
Ja, was wir aber nochmal an der Stelle sagen müssen, ist uns nämlich gerade nochmal mehr aufgefallen, diese Reisen mit dem Auto, die sind ja nur unser Weg hin und zurück. Und wir dachten nämlich gerade nochmal, also wenn wir ins Fjell gehen, Strom haben wir über ein Solarpanel, also jede Stunde Bookbeat ist abhängig davon, wie viel Sonne scheint, damit wir irgendwie aufladen können. Unser Handy benutzen wir halt zum Fotografieren und manchmal auch zum Orientieren. Also von daher, ne, wir können halt tatsächlich da auch nicht mehr telefonieren oder irgendwas bestellen oder anrufen oder googeln. Das geht da halt alles nicht mehr. Fiel uns gerade nur noch mal auf, dass unsere Wanderungen eigentlich all diese Sachen ausschließen. Wir haben da aber tatsächlich selten Krisen. Das finden wir immer total spannend, dass wir ab dem Punkt bisher, wir sind schon mit Panikattacken gestartet. Wir sind auch schon ne, mit quasi noch telefonierend gesagt, okay, wir laufen jetzt los und wenn es nicht geht, dann sind wir in 5 Stunden zurück am Parkplatz und so Sachen haben wir alles schon gemacht. Sind dann aber trotzdem oft eine Woche durchs Fjell oder durch die Berge gelaufen. Was wir nicht missen möchten, also gut, unser Solarpanel würden wir nicht missen wollen, das lieben wir sehr, aber das fanden wir noch nie überflüssig, Kopfhörer. Wir nehmen tatsächlich, also wir machen Weitwandern, das heißt, und wir haben einen Hund dabei und es gibt keine Supermärkte, also wir müssen unser Zelt, unser Schlafsack, das Hundefutter, unser eigenes Essen und alles, was wir für 10 Tage brauchen, müssen wir tragen vom ersten Moment an. Der Rucksack hat am Anfang immer sowas zwischen 25 und 30 Kilo. Das heißt, da guckst du wirklich, was nimmst du mit, ne? Also davon sind 12 Kilo Hund und Hundefutter vor allen Dingen. Deswegen ist wirklich nichts, was nicht nötig ist, wird nicht eingepackt und dann wird auch die Zahnbürste noch hinten abgesägt und bei den Buntstiften wirklich nur die ganz kleinen alten Stummel mitgenommen, weil die halt einfach auch nochmal 2 Gramm weniger wiegen. Aber unsere super Kopfhörer, unsere großen Over-Ears, wow, die nehmen wir mit. Und da lachen immer alle und sagen, genau, warum? Und wir haben mal jemanden gesehen in den Bergen und ich weiß nicht, wer vom Fjell eine Idee hat. Das Fjell ist im Grunde, wir sagen immer, das Fjell fühlt sich an, als würde man auf 50 Fußballplätzen mit Bergen rechts und links spazieren gehen. So ist Fjell. Und wir haben da mal eine Person gesehen, die saß einfach im Regen unter ihrer Regenjacke, hatte offensichtlich Kopfhörer auf und hat Musik gehört. Und wir dachten, ja, genau das. Es gibt Momente, in denen möchten wir das. Da möchten wir Musik anmachen können, die wir wirklich, mit denen wir uns voll füllen können. Und dafür nehmen wir die mit. Das ist total cool. Die benutzen wir natürlich nur 3-mal in der Zeit, weil wir ja auch Strom sparen müssen. Aber es ist es uns wert. So, das ist, glaube ich, das vielleicht unüblichste, was wir auf unseren Fernwanderungen mitschleppen. Dafür lassen wir sogar die Kamera zu Hause.
Also Kopfhörer gehören ja auch zu unserem allerdringendsten Backup. Wir haben sie einmal verloren und das war, wenn ich den ganzen Tag in einem kleinen Ort rumgeflitzt, weil wir an dieses iPhone natürlich keine Klinkenstecker reinbasteln können. Wir wussten aber, wir sind demnächst zwei, drei Tage unterwegs, wo nichts geht. Wir brauchen jetzt wieder Kopfhörer, sonst geht gar nichts. So, seitdem haben wir dann doch diese kleinen AirPods dabei, die immer in der Hosentasche sind und neben Handy irgendwie das Wichtigste, wonach wir greifen, wenn wir einen Ort verlassen. Aber ich wollte nochmal sagen, Hanna, was tatsächlich irgendwie das wichtigste Backup-System ist, tatsächlich Geld. Das hätte ich vor meiner ersten Wanderung so auch nicht eingeschätzt. Auch, man sagt ja immer so, ja, Geld ist Energie. Und das stimmt total. Weil mit Geld kannst du dir einfach was zu essen kaufen. Mit Geld kannst du dich in ein Café setzen, wenn du das brauchst. Und mit Geld kannst du halt auch einfach mal eine Unterkunft haben, wenn du innerlich der Meinung bist, geht jetzt nicht anders. So, also das würde ich absolut unterstreichen. Also wir haben jetzt auch keine Millionen auf dem Konto oder so, überhaupt nicht. Und wir könnten unsere Reisen auch nicht machen, wenn wir jetzt jeden Tag einen Zeltplatz oder eine Unterkunft bezahlen müssten. So, aber dass irgendwie immer so viel Geld da ist, dass das möglich ist, ist so existenziell. Das ist das Eis, der Kaffee, der Bäcker oder mal die Unterkunft. Also kann man gar nicht unterschätzen, glaube ich. Ist gar nicht so viel Geld, aber dass es da ist. So. Das hätte ich, also man muss, glaube ich, jetzt nicht irre reich sein, aber gar kein Geld ist, würde das unglaublich viel anstrengender machen. So.
Ja. Unsere erste Radtour war ja so.
Ja.
Also wir hatten ja, das war so im Vergleich, ne? Das Fahrrad hatte 3 Gänge. Unsere Hündin war noch ganz jung und hatte dann eben diese Gebärmutterentzündung auf der Tour, die wir mit einem Anhänger gemacht haben, den wir schon gebraucht gekauft haben, der auch nochmal selber was wog. Auch sehr schwer war. Wir hatten ein riesen Zelt, das sehr schwer war. Und lauter Ausrüstung, die nicht leicht war, sondern halt, ne, unsere normalen Sachen und so ein Brenner. Ich glaube, wir hatten damals sogar so eine große Kartusche, so einen Kartuschenbrenner hatten wir dabei. Also unfassbar schwer, unfassbar unhandlich, überhaupt nicht praktisch. Die Klamotten, halt normale Klamotten, keine Sportsachen, sondern, ne, Baumwollhose, Baumwolloberteil. Sonnencreme, was, das auch noch? Also so, ne, so richtig anstrengend. Und naja, also es hat auch geklappt und die Reise war nicht nur furchtbar, aber sie ist mir als, was schiefgehen kann, habe ich auch alles mitgenommen. Und weil ich das Geld nicht hatte, war das einfach auch von Abhängigkeiten geprägt. Also es ist nur so glimpflich ausgegangen, weil wir Glück hatten und weil wir zufällig eine Bekanntschaft hatte, die uns geholfen hat und die auch wollte, dass wir die Radtour machen. So, die hat uns da so unterstützt und ohne diese Leute wäre das einfach die Hölle geworden. Aber die Abhängigkeit war halt auch da. Und heute sind wir halt, wir haben ein leichtes Zelt, wir haben 2 Oberteile und so unsere Klamotten so dabei und es passt alles in eine Radpacktasche und die zweite füllen wir mit Essen. Und so sind wir dann unterwegs. Das ist dann vielleicht noch, was wir auch, kennt ihr diese Trinkblasen? Die sind so praktisch, aber das Wasser daraus schmeckt so eklig. Also, ne, ich hatte schon ein paar Mal überlegt, so einen kleinen Wasserrucksack zu haben, weil das dann einfach einfacher ist, aber es ist halt so ein Plastiksack, aus dem das Plastikwasser dann kommt. Also haben wir immer so einen Jogging-Turnbeutel und da ist die Flasche Wasser drin. Und da ist dann auch das Handy drin, das dann verbunden ist mit einem Kopfhörer, damit wir das Navigationsgerät hören. Und ein Problem daran ist, dass dieses Verbindungskabel, also Klinke USB-C-Anschluss, es geht mir immer kaputt. Immer. Und es gibt auch keine Tour, wo nicht ein paar Kopfhörer kaputt gegangen ist. Folge ist, ich fahre schon immer mit mehreren dann noch im Rucksack mit. Ich nehme die einfach mit. Weil ich eben nicht in diese Situation kommen will. Ich habe mir extra Strecken über Land ausgesucht und dann muss ich in die Stadt. Und dann fahre ich da durch, stinke wie ein Iltis, alle gucken mich an. Dann ist auch noch Corona, warum trägt die eine Maske? Und ich bin auf der Suche nach genau diesen Kopfhörern und genau diesem Verbindungsstück. Und sonst geht's hier nicht weiter. Um das zu verhindern, mache ich das jetzt einfach immer so. Einfach, weil es erfahrungsgemäß das ist, was immer kaputt geht. Wenn meine Trinkflasche kaputt geht, egal. Da kann ich auch eine Weile eine Glasflasche dann im nächsten Supermarkt kaufen und fertig, ne? Ja. Aber ja, das Geld ist Energie und man merkt diese Energie voll. Also, vor allem, wenn man es halt mal nicht hatte, in unserem Fall.
Ja, klar, ich kenne das auch. Also, das ist mir überhaupt nicht fremd, kein Geld zu haben. Von daher kann ich es dann umso mehr genießen, wenn mal was da ist.
Ich hatte als letzte Frage um den Podcast so das Ende einzuleiten. Wir müssen ja auch darüber reden, die Reiserückkehr-Depression. Wenn ihr die kennt, man ist dann angekommen und man weiß, okay, morgen geht's nach Hause und dann ist man zu Hause und die Welt stürzt erstmal ein. Wie sind eure Umgänge damit? Oder vielleicht wollt ihr auch ein bisschen schildern, weil ich glaube, nicht alle, die uns zuhören, reisen auch und kennen diesen Drop. Wie geht ihr damit um? Wie sieht da eure Vorsorge, eure Fürsorge und eure Aftercare aus? Vielleicht möchtet ihr das teilen, René?
Aftercare? das sollten wir uns vielleicht mal aufbauen. Also, was wir kennen ist, unsere Reisen haben eigentlich immer drei Phasen. Das ist halt für uns immer die Anreise. Wir kennen halt inzwischen auf der Strecke auch Menschen, die wir dann zwischendurch besuchen oder treffen uns mit Menschen irgendwo in Schweden und fahren dann weiter. Dann haben wir halt eben, wenn es denn, also ne, unsere Zeit, unsere 10 Tage, die wir irgendwie alleine unterwegs sind, wandern gehen oder eben auch am Stück weit wandern. Und die Rückreise ist halt genauso lang, weil wir, wenn wir zum Beispiel in Nordschweden sind, einfach die 2000 Kilometer auch wieder zurückfahren müssen. Das ist unterschiedlich. Wir haben eine Person, mit der wir befreundet sind, die wir manchmal treffen, die dann mit uns zusammen zurückfährt. Das mögen wir sehr, weil das dann oft so ist, dass das nochmal so ein eigener Teil der Reise ist. Und dann haben wir diesen Rückreiseschmerz nicht so doll, weil das dann irgendwie so anders nochmal ist, zusammen plötzlich Sachen zu entdecken oder auch gemeinsame Lieblingsorte anzusteuern oder so. Dann gibt es halt wirklich erst wieder zurück in Berlin diesen Moment von, oh, jetzt sind wir angekommen, jetzt sind wir wieder im Alltag. Und das finde ich halt, also das finde ich einen schwierigen Moment, so die ersten Tage im Alltag zurück zu sein und all die Dinge, die wir gut vergessen haben in der Zeit, die wir nicht da waren, sind plötzlich alle wieder da. Manchmal fällt es uns auch echt schwer, uns hier wieder so zu orientieren, dass wir wirklich wieder da sind. Ich würde sagen, wir brauchen so eine Woche mindestens, bis wir angekommen sind. Wir arbeiten aber oft gleich am ersten Tag wieder, weil wir halt wirklich meistens die Urlaubstage bis zum Schluss ausnutzen und dann wirklich halt abends hier ankommen und morgens wieder ins Büro gehen. So. Und dann hat es halt so eine Zeit, die es braucht, dass alle wieder in dieser Alltagssituation da sind. Und ich glaube, es gibt schon auch so einen Widerstand gegen diesen Alltag. Das wäre für uns, glaube ich, für dieses Jahr, nach den letzten sowieso ja auch nicht einfachen Jahren, glaube ich, dieses Jahr so ein bisschen so ein Thema mal zu gucken, ne, was ist das denn, wenn wir wieder hier sind, was es uns so schwer macht und gibt es da Dinge, die wir vielleicht auch verändern wollen irgendwann. So. Und es gibt aber auch den Moment von froh sein, wieder hier zu sein. Also es gibt auch eine Erleichterung darüber, weil in der eigenen Wohnung manches dann doch vielleicht einfacher ist, als sich Tag für Tag an neuen Orten zu orientieren. Ich weiß nicht, also wir merken das bei 3, 3,5 Wochen schon oft. Für euch, für Lise, nach 3 Monaten sicherlich absolut. Auch nochmal eine sehr große Veränderung, oder?
Wir haben das so oft gehört von anderen WeitwanderInnen, dass die dann zum Schluss irgendwie das Tempo rausnehmen, dass sie ja noch nicht ankommen oder sowas und das den Schluss hinauszögern. Für uns ist das extrem anders. Also wir haben das nach 3 Monaten so ausgereizt, dass dann auch wirklich gut ist. Und dann freuen wir uns total auf zu Hause. Und also ich meine, wir haben jedes Mal irgendwie eine sehr lange Rücktour. Also 2 Tage dauert es meistens. Wir würden auch, also aus verschiedenen Gründen nicht fliegen, aber fliegen wir einfach auch viel zu schnell. Also wir fahren dann halt Zug und das ist halt, wird auch diesmal vom anderen Ende von Frankreich bis nach Hause mindestens 1,5 Tage dauern. So, und das finden wir auch gut so als Übergang. Und dann freuen wir uns auf unser Bett und so, also wieder ein richtiges Bett zu haben. Ist großartig. Wir fangen auch sofort an zu arbeiten, einfach weil wir als Freiberuflerin dann einfach wirklich auch was fürs Geld tun müssen, wieder so. Und was halt kompliziert, oder nee, kompliziert ist nicht das richtige Wort, also mittlerweile haben wir das auch ganz gut raus, also mit unserer Frau, dann halt also wieder so nah zusammen die ganze Zeit mit einem Menschen sich aufeinander einlassen. Also sie war ja dann ganz lange alleine, ich war ganz lange alleine. Und dann, also man freut sich total aufeinander, wir haben totale Sehnsucht aufeinander und dann, ja, nach 2 Stunden geht für mich gar nichts mehr. Es ist mir viel zu viel Mensch und überhaupt und ihr geht es ähnlich und mittlerweile wissen wir das und es ist okay, wir trinken einen Kaffee zusammen und dann geht jeder erstmal ihre eigenen Wege, sieht von außen vielleicht total komisch aus, weil wenn ich so irgendwie gerade nach 3 Monaten zurück bin, aber wenn da brauchen wir wirklich Zeit, um uns wieder aufeinander einzuschwingen. Und das kann man aber lernen. Also wir üben das richtig. Und mittlerweile wissen wir das, dass wir halt uns begegnen und dann wieder Zeit jede für sich brauchen, dann wieder aufeinander zu gehen, bis wir halt so sehr wir uns freuen. Das ist richtig. Also das muss man richtig lernen, so da wieder aufeinander, weil dieses... Also dass man dreht sich ja natürlich auch total ein. Also das finden wir auch gerade gut, wenn wir unterwegs sind. Wir müssen nur auf uns und das ganze Chaos innen achten und nicht uns nach außen orientieren. Und dann ist es halt wieder anders, was ja auch gut ist. Also auf Dauer ist es ja auch kein Zustand, sich total einzudrehen. So. Also das hat natürlich auch totale Grenzen. Ne? Und tatsächlich, also René, was ihr gesagt habt, also jeden Tag woanders schlafen ist auf Dauer einfach auch erschöpfend. Also das können wir auch so sagen, ne? Also sich permanent, also ja immer, deswegen wir besichtigen halt relativ wenig unterwegs, weil wir einfach sowieso jeden Tag was Neues sehen. Was wenn wir dann noch einen Abstecher machen zu dem Schloss oder dahin, haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Also weil es ist immer, immer, immer was Neues. Das ist großartig, aber irgendwann freuen wir uns drauf, zu Hause zu sein. Genau. So ist das. Und tatsächlich auch, also mittlerweile, also wenn wir loslaufen, also ihr sagt, ihr habt irgendwie so Krisen nach 3 Tagen. Also bei uns ist es eher so schon, also dass sich der ganze Körper natürlich auf dieses permanente Draußensein einstellt. Und so richtig im Flow sind wir dann, also es braucht so 2, 3 Wochen tatsächlich, bis wir so richtig in diesem Draußensein angekommen sind.
Ja. Interessant. Bei uns ist diese Phase vom Schluss nicht so dramatisch. Also wir sind ja in der Regel nur 2 Wochen irgendwie am Stück weg. Und das ist dann mehr so, okay, die eine Hälfte ist geschafft und dann fahren wir wieder nach Hause. Also es ist irgendwie ein langer Hinweg und ein langer Rückweg irgendwie. Was ich aber gemerkt habe letztes Mal, ist, dass es total gut ist für uns, wenn wir direkt danach was Neues anfangen. Also deswegen legen wir unseren diesjährigen Urlaub auch so, dass wir direkt danach ist der erste Tag in unserer ersten Arbeit, also unserer neuen Arbeit, einer neuen Arbeitsstelle, und das ist perfekt. Also wir kriegen es dann auch hin, eine neue Sportroutine aufzubauen, weil wir dann gerade fit sind, ne, und es gewohnt sind, dann jeden Tag irgendwie aktiv zu sein, und dann ist es nicht mehr so ein, ach ja, oh, ja, aber ich kann jetzt hier auch gut sitzen, so, sondern es ist wirklich, okay, ich wache auf morgens und habe auch Bock, schwimmen zu gehen und habe nachmittags Bock, noch eine Runde Fahrrad zu fahren, nach der Hunderunde. Also es ist einfach, dann das, diesen Schwung gleich zu behalten, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Strategie, die Radtour noch ein bisschen mitzunehmen. Aber es ist halt auch, es hat einen Aspekt von sich selbst neu erfinden. Also wir kommen ja quasi neu wieder zurück, so, oder neu bereit für eine Routinenänderung und eine Alltagsänderung, für die wir sonst vorher der Tour nicht bereit waren. Also es braucht dann irgendwie vielleicht diesen Bruch und dieses alles einmal in die Luft werfen und dann neu wieder zurücklegen und neu sortieren. Und ich habe beim letzten Mal auch gemerkt, dass es mir total hilft, meinen Kram zu sortieren, also meinen ganzen, so wirklich die Taschen auszupacken, Wäsche zu waschen, ordentlich einzuräumen, alles nochmal sauber zu machen. Und als ihr uns besucht habt, Felice, dann war das ja alles noch so auf einem Haufen, ne? Dann haben wir jetzt irgendwie gedacht, ah, für die Vorbereitung, das machen wir mal alles ein bisschen übersichtlicher. Und dann haben wir ein Regal dafür gebaut und haben alles irgendwie, sieht jetzt richtig, sieht aus, als hätten wir unfassbar viel Zeug. Haben wir auch, aber es ist jetzt halt alles ein bisschen geordneter, ein bisschen sortierter. Und das war auch irgendwie sowas, von dem ich dachte, ja, und wenn wir nach Hause kommen und es gibt schon eine Systematik, in die wir die Sachen einräumen können, dann sind sie sauber und sie sind wieder gebrauchsfertig sozusagen. Das ist auch ein guter Abschluss. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen diese Traurigkeit nimmt, weil man ja direkt vor der Nase nochmal hat, ja, es könnte jederzeit wieder losgehen. So, ne? Bei der nächsten Gelegenheit geht's wieder los. Das hilft uns irgendwie auch. Stichwort Ende. Dieser Podcast ist jetzt zu Ende.
Naja, du hast es ja schon gesagt.
Wir sind angekommen. Also ich meine, ihr wart 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Ich war 3 Monate unterwegs und trotzdem sind wir jetzt angekommen.
Es war schön.
Ja. Ich finde es ja total...
5 Sterne, gerne wieder.
Ja, ich finde es total spannend, mit anderen zu reden, die auch sowas machen, weil so viele gibt es ja davon dann auch nicht.
Ja.
Von daher...
Obwohl das, was wir machen, ist irgendwie, glaube ich, schon recht verbreitet.
So. Kommt immer darauf an, in welcher Bubble man sich bewegt. Ja, ich kenne auch einen Haufen Leute, die weit länger als 3 Monate unterwegs sind. Das ist alles relativ.
Ja. Gut.
Ich habe noch einen Infopunkt. Nämlich, man kann ja mitkommen mit mir die nächsten 3 Monate, die ich unterwegs bin, weil ich ja jeden Tag einen Comic zeichne, damit Menschen, die halt nicht so viel Zeit haben oder vielleicht auch gar nicht laufen können, das miterleben können, zeichne ich jeden Tag einen Comic und veröffentliche den auf Instagram. Felice Mehr auf Instagram. Kommt einfach mit. Ich freue mich. Bin ich auch nicht so alleine unterwegs.
René, habt ihr auch noch was zu teilen?
Nee, leider nicht. Ich überlege gerade. Aber nee.
Ja. Was nicht ist, kann ja noch werden.
Genau.
Und damit fehlt nur noch ein Tschüss von euch beiden.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, dann. Ich freue mich, wenn ihr mitkommt. Im Juni geht's los.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.